Dieser Podcast wird präsentiert von Krieghoff, Okasandu Jagdsafaris, Familie Scheiring,
Autohaus Becker Thiemann,
Will und Apel.
Ich bin ja nun viel in der Hauptstadt und auch mit vielen Politikern und auch Entscheidungsträgern aus der Verwaltung im Gespräch. Man soll nicht glauben, dass dort das Thema Jagd ganz oben auf der Agenda stünde. Es gibt in Deutschland zurzeit richtige Probleme. Äußere Sicherheit, innere Sicherheit, soziale Frage, Geld insgesamt, Investitionsrückstau und. Und das Thema Jagd mit all diesen Facetten, die wir für wichtig erachten, kommt irgendwo unter ferner Liefen. Insofern ist es wichtig, sich vielleicht nicht ganz so wichtig zu nehmen, sondern eben erst einmal zu Hause die Bude aufzuräumen und sich selber zu stärken, indem man eben auch Kenntnisse erwirbt über das, was es sonst so wunderbare Dinge gibt in der Jagd, sowohl in Deutschland, die eigenen Fertigkeiten im Schießen, die technischen Möglichkeiten, die Kenntnisse über die Biologie, über das Jagd- und Waffenrecht, über die Forst, aber auch den Klimawandel mit aufzunehmen, sich dann aber auch mal den Horizont zu erweitern, indem man mal ins Ausland fährt, um zu gucken, wie wird denn dort gejagt und nicht dort als Herr auftreten, als Master, um gleich zu sagen, wie die es zu machen haben, sondern vielleicht als Lehrling einfach mal hingeht und sich anguckt, wie es dort auch seit Jahrtausenden funktioniert und was man von dort mitnehmen kann. Und ich habe auch überhaupt keine Berührungsängste, wenn die Einstellungen dort andere sind. Man muss ja nicht jede Meinung teilen, aber man kann eben dort viel lernen.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier beim FSW-Podcast. Mein heutiger Gast ist der gute Christian Teppe. Herzlich willkommen wieder einmal bei uns im Studio in Hannover.
Herzlichen Dank, lieber Max.
Wir haben ja eigentlich ein sehr, sehr großes Projekt vor ein paar Monaten gestartet. So ein paar Leute haben das ja schon mitbekommen. Wir haben ein deutsches Chapter des SCIs gegründet, des Safari Club International, der ja in den USA sehr viel vertreten ist, 110.000 Mitglieder weltweit. Ich würde mal sagen, wahrscheinlich das größte internationale jagdpolitische Organ, was es gibt. Sehr, sehr viel jagdpolitische Interessenvertretung wird dort gemacht. Und da haben wir gesagt, da werden wir jetzt heute auch allgemein mal drüber reden und auch, was deine Rolle bei dem Ganzen ist. Wir haben dich ja eingeteilt für Governmental Affairs. Das Ganze ist ein bisschen gedenglischt bei uns, einfach aus dem Grund, weil es ein amerikanischer Hauptverein ist. Soll ich erstmal nochmal was zum SCI sagen? Oder wollen wir
auch Safari Club International sagen.
Okay, Safari Club International. ich erkläre nochmal einfach mal einmal kurz, was es ist. Also Safari Club International, jetzt habe ich beides gemacht, ist ja der größte Jagdverein, den es eigentlich weltweit gibt. Die meisten Mitglieder sind in den USA. Es gibt eine sehr, sehr große Messe, die dort ansässig ist in Nashville. Sehr, sehr viel Geld, was eingenommen wird, wird für humanitäre oder Wildtierprojekte gespendet. Und ich sag mal so, das Ganze ist daran gekoppelt, sodass die internationale Jagd nicht verboten werden darf oder verboten werden kann. Und dafür wird sich sehr, sehr viel eingesetzt. Dort werden sehr viele Projekte gestartet, auch gerade was zum Beispiel Trophäen, Importe, Exporte international betrifft. Und ich sag mal, in den USA auch sehr, sehr viele interne Sachen. Große Vertreter, die bei dem Ganzen auch tatsächlich Mitglieder sind, sind auf politischer Ebene auch unterwegs. Und das Ganze ist in Amerika sehr bekannt. In Europa sind wir jetzt ganz neu am Start, sind dann im Moment das kleinste Chapter. Ist auch logisch, wir haben, glaube ich, jetzt knapp 50 Mitglieder, die sich das jetzt auf die Fahne geschrieben haben, bei uns mitzumachen. Aber ja, es läuft auf jeden Fall.
Ja, mir ist wichtig bei dieser Frage, wie will man sich politisch, jagdpolitisch engagieren, dass man einen Konsens findet, dass man erstmal weiß, was man eigentlich umsetzen möchte. Bei vielen Politikern, und ich habe viele davon schon erlebt, ich war früher ja selber mal Ministerbüroleiter im Landwirtschafts- und Umweltministerium, ist es so, dass sie gerne Politiker sein möchten und kein Thema haben. Und ich finde, das ist genau der falsche Ansatz, sondern wir haben ja ein Thema. Unser Thema ist die nachhaltige Naturnutzung durch Jagd, die Erhaltung der Arten und die nachhaltige Bewirtschaftung dieser Arten eben durch Jagd. Und das ist international völlig unterschiedlich. Da haben wir unsere mitteleuropäischen Standards, insbesondere die deutschen, was Weidgerechtigkeit angeht. Das haben andere nicht so. Aber wir können, dadurch, dass wir uns eben in so einem internationalen Verband engagieren, viel dazu beitragen, dass unsere hohen Werte und Standards der Jagd, des Tierschutzes, der Weidgerechtigkeit internationalen Anklang finden und dass wir damit von uns aus und von hier ausgehend einen Beitrag zum internationalen Tierschutz und zum internationalen Artenschutz beitragen.
Hier habe ich dir vollkommen recht. Du hast eben das Thema Weidgerechtigkeit angesprochen. Ich denke, dass wir in Deutschland, ich bin zwar jetzt nicht der größte Verfechter dieses Wortes, weil meiner Meinung nach das bei sehr, sehr vielen Leuten auch ausgelegt wird, so wie es gerade passt. Aber ich bin der Meinung, dass wenn man dieses Wort so benutzt, dass man einen sehr großen Standard hat, wie du das gerade gesagt hast, dass das auch dort sehr guten Anklang findet und dass natürlich auch international sind wir einer der wenigen Länder, wo man auch einen Jagdschein macht. Und ich glaube, so schwer wie es in Deutschland ist, ist es nirgendwo anders. Und ich glaube auch das Wissen, was wir vermittelt bekommen. Und ich sage auch mal, die Praxis oder das Learning, was dahinter steckt, auch Waffenhandhabung mit allem drum und dran. Ich bin sehr, sehr viel international unterwegs gewesen und man merkt das auch immer wieder, wenn man einen Deutschen hat oder einen Österreicher hat, dass das ein anderer Standard ist mit der Sicherheit bei der Jagd. Und das liegt einfach daran, dass wir in Deutschland, würde ich mal sagen, auch unser Standard da einfach sehr, sehr hoch, ist.
Ja, und ich finde es eben wichtig, dass wir uns davon mal frei machen, sozusagen am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Das gab es so vor 150 Jahren. Diese deutsche Hybris, das, was deutsch ist, in die Welt zu bringen, weil es richtig ist. Und das haben wir bei diesen 20.000 Elefanten aus Botswana ja gerade erlebt, dass man dann sagt, ja, dann nehmt uns mal diese Erntehelfer ab, die nämlich hier die Ernte für sich selber einholen und nicht für die Bevölkerung. Und mit euren Standards, die ihr habt, könnt ihr das bei uns vor Ort eben nicht so rüberbringen, sondern ich sehe einfach, dass wir da viel empathischer im Umgang sein müssen und auch jeder Besuch von uns Deutschen, zum Beispiel auch in ehemaligen deutschen Kolonien wie in Namibia, was ja früher mal Deutsch-Südwestafrika gewesen ist, es ist an uns, diesen Teil von Völkerverständigung rüberzubringen, es ist an uns, ein Teil von dem positiven Leitbild rüberzubringen, ohne belehrend zu sein. Wir sind keine Kolonialherren. Wir dürfen den Menschen in anderen Ländern nicht sagen, wie die Welt funktioniert, sondern wir müssen um gegenseitige Akzeptanz durch Toleranz wirken. Und das geht eben nicht, indem wir sagen, wir machen jetzt hier ein Verbot von Trophäeneinfuhr, weil das von uns aus politisch nicht gewollt ist. Wir wollen Naturschutz, wir wollen Artenschutz, wir wollen Tierschutz. Keine Frage. Und das ist nach unseren Standards das, was wir wollen.
Ja.
Aber wir können doch nicht dem anderen auf dem anderen Teil der Erde sagen, so wie wir in Deutschland das machen, so müsst ihr das auch machen, sonst wollen wir mit euch nicht spielen. Vielmehr ist doch wichtig, und das hast du auch bei deinen Auslandsjagdreisen festgestellt, dieser Austausch der Kulturen. Es ist so großartig, wie man sich bei der Jagd kennenlernt. Du kennst das, wenn du mit jemandem auf die Jagd bist, auf der Jagd bist, vielleicht im Gebirge bist, vielleicht auch morgens früh, abends spät unter besonderen extremen Bedingungen körperlicher Art, man ist müde, man entscheidet auch über Leben und Tod. Und in diesen Situationen lernt man das Gegenüber ganz schnell, ganz intensiv kennen.
Ja.
Und so ist das, wenn man diese Erfahrungen macht, dann noch unter den Sternen Afrikas zum Beispiel oder im Fernost, wo du ja demnächst auch mal sein wirst, zur Jagd. Das sind solche Erfahrungen, wenn man die dann mit Einheimischen, mit anders geprägten Menschen machen darf, das schweißt so zusammen. Und da können wir irgendwelche Programme auflegen und sagen, wir wollen hier einen Kindergarten nach europäischem Standard in Namibia errichten oder so etwas. Das hat alles längst nicht die Wirkung wie das, was wir gemeinsam erleben. Und nicht nur einseitig, nicht nur, dass wir unsere Erfahrung, unser Modell von Weidgerechtigkeit, von Tierschutz, von Naturschutz, von Artenschutz denen bringen, sondern dass wir von denen auch lernen, wie dort nachhaltig gewirtschaftet wird. Und wenn dann immer gesagt wird, ach, Auslandsjagd, dann sollte man genau diese Kritiker einfach mal mitnehmen, ihnen zeigen, wie dort Professional Hunters ausgebildet werden, wie die wirklich noch verstehen, die Natur zu erleben, die Zeichen der Natur zu verstehen und daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Die brauchen keine Hunde, die sehen anhand des Fährtenbildes, wo der Schuss sitzt. Die wissen ganz genau, wie das Wild auf den Schuss reagiert hat, wie die Eingriffe im Boden zu werten sind, zu deuten sind, wie man sich dem Wild nähert, diese ganze Empathie gegenüber dem Wild, weil es über Jahrmillionen ja sich entwickelt hat und dort durch die, was wir Zivilisation nennen, nicht verlernt worden ist. Und diese Dinge dort wieder zu entdecken für uns, es ist ja nicht so, dass das in unserer Entwicklung einfach mal so untergegangen ist, sondern es ist ja noch da und genetisch veranlagt und wir brauchen es einfach nur wieder zu entdecken und hervorzuheben. Das ist so eine großartige Erfahrung, wie man plötzlich reicher wird an Erfahrung, reicher wird an Möglichkeiten, die Natur zu verstehen und sich als Teil des Ganzen zu sehen, dass man das nicht durch Überheblichkeit, durch mitteleuropäische Hybris der alten Welt einfach so wegbringen kann.
Ich glaube, dass dieses Thema, was du aber auch gerade nennst, wenn wir das am Beispiel Afrika festhalten, ich weiß, wir reden im Moment, Podcast ist sehr viel über Afrika, aber ich denke, Afrika ist das größte Beispiel bei dem Ganzen, weil die meisten das im Osten noch nicht so fassen können. Osten ist natürlich genau das Gleiche, wenn man jetzt Tadschikistan, Usbekistan, Kasachstan und so nimmt, das ist das gleiche Thema. Aber das Thema mit der, das emotional behandelt, was legal sein sollte und illegal sein sollte bei der Jagd, was da zum Beispiel total interessant ist, wir waren vor 4 Wochen noch in Südafrika unterwegs. Wir wollten uns das dort vor Ort angucken, gerade auch was das Problem mit der Nashornwilderei dort ist. Als wir da waren, wurde bei einer Nachbarfarm wurde ein weibliches Nashorn tatsächlich gewildert. Es ist immer ein Insider von der Farm, der dann da natürlich Informationen weitergibt. Und die Wilderer sind dann da hingegangen, haben dann mit einer AK das Nashorn umgehauen, haben dann das Horn entfernt. So, und das ganze Problem fängt natürlich da an. Erstmal ist das Thema Education, also dass man die Leute da wirklich denen beibringt, was die Jagd macht. Und das nächste Thema ist, sagen wir, unser Denken aus Westeuropa, dass wir vorschreiben, wie es dort passieren soll. In Südafrika ist der Handel mit, also innerlich von Südafrika ist der Handel mit Nashorn, Elfenbein ist erlaubt. Internationaler Handel von Nashorn, Elfenbein ist nicht erlaubt. Jetzt ist die Sache aber so, jeder Farmer, der Nashörner hat, wird einmal im Jahr den Nashörnern oder alle 2 Jahre den Nashörnern das Horn abtrennen, damit keine Wilderer dort kommen können. Beziehungsweise selbst dann kommen immer noch die Wilderer und schneiden die letzten 5 Zentimeter ab, weil der Wert einfach so extrem hoch ist. Die Sache ist aber so, dieses Horn wächst nach. Es ist wie ein Fingernagel bei uns Menschen. Am Ende des Tages ist es sowieso nichts anderes. Also die Leute, die das denken, dass es irgendwelche Wirkungen hat, das lassen wir mal dahingestellt. Aber dass, wenn man zum Beispiel das einfach erlauben würde, dass der Nashornhandel zum Beispiel international gesehen, dass das erlaubt werden würde, würde es sehr viel einfacher machen, weil gerade dann auch einfach das nicht mehr interessant wäre, das Ganze zu wildern, sondern der Bestand von den Farmern. Das Ganze muss eingeschlossen werden, es wird in Safen, in riesigen, ich sage die ganze Zeit jetzt die englischen Wörter, Warehouses, weil wir gerade erst vor Ort waren, Warenhäusern wird es tatsächlich gesichert mit Militärpersonen, die dort auch geschult sind, sagen wir mal, diese ganzen Sachen zu beschützen. Und da liegen Tonnen um Tonnen an diesem Material, was überall ja auf der Welt gefordert wird, um die Potenz zu fördern. Es ist eigentlich irrsinnig, dass das dort nicht verkauft werden kann und dass man das die ganze Zeit weitermacht. Das ist jetzt zum Beispiel mal einer der Punkte. Oder auch, wenn man jetzt zum Beispiel auf dieses Thema 20.000 Elefanten für Deutschland dahingeht. Ich finde es genial, weil wir hier versuchen, den Botswana-Leuten vorzuschreiben, was zu tun ist. Wir uns aber nie damit beschäftigt haben, was die Elefantenjagd tatsächlich für die Lokalbevölkerung macht. Oder die Population von Elefanten für die Lokalbevölkerung macht. Und dann heißt das natürlich immer, oh, der arme Elefant. Aber die Leute befassen sich überhaupt gar nicht damit, was der Elefant für ein Tier ist, wie der Elefant gelernt hat, auch sagen wir mal mit der Zivilbevölkerung in den Gebieten, wo er ist, umzugehen und was die für einen Schaden anrichten. Das ist unglaublich. Und ich finde das immer wieder krass, dass die Leute auch nicht vor Ort sind, die diese Entscheidung treffen, aber dass vor in 10.000 Kilometer Entfernung noch nie in Afrika waren, noch nie abends mal in einer Lehmhütte bei den Himbas geschlafen haben oder bei den Volk und sich das Ganze angeguckt haben und sich mal mit denen über die Probleme unterhalten. Sondern wir versuchen hier mit der Politik über die Köpfe hinweg von Leuten zu entscheiden, die es tatsächlich betrifft, ohne dass wir, sagen wir mal, irgendwas davon haben und das einfach nur auf emotionaler Ebene sehen.
Ja, das ist ja auch dieser Stadt-Land-Konflikt, den wir haben, wo wir von großstädtischen Balkonbiologen sprechen, die dann sagen, wie es auf dem Lande zu sein hat mit dem Wolf oder so oder mit den Wölfen. Das haben wir ja im Inland und das haben wir international natürlich auch.
Ja.
Und ich lade gerne, ich habe überhaupt keine Berührungsängste zu Großstädtern und ich habe auch gar keine Berührungsängste zu politisch der Jagd kritisch eingestellten Menschen. Ich lade sie gerne ein zum Kochen. Ich lade sie gerne ein ins Revier, zeige ihnen gerne die Artenvielfalt und zeige ihnen gerne, wie man von diesen Arten eben auch großartige Gerichte machen kann. Und ich sehe das also hier in Deutschland und ich sehe es auch international, wie die Gesellschaft da auseinandergeht. Und ich finde es einfach wichtig, dass wir die Gegenseite umarmen, ohne sie zu erdrücken. Und dass wir eben auch nicht sagen, die Gegenseite oder das Gegenüber ist doof und wir wollen jetzt mit euch nichts mehr zu tun haben. Wir sehen ja zurzeit, dass sich die Weltlage jeden Tag ein bisschen ändert. Freund und Feind sind zum Teil indifferent. Und da ist es doch umso wichtiger, dass man mit allen weiterhin sprechen kann. Und dass man auch innerhalb unserer eigenen Gesellschaft hier im Westen einig ist. Und nicht, dass wir künstliche Probleme schaffen, dass wir künstliche Auseinandersetzungen machen. Und da will ich vielleicht auch noch mal einen Schritt vorher ansetzen. Alleine innerhalb der Jägerschaft gibt es überall Konkurrenz und Neid und Missgunst und jeder gegen jeden und ich bin der größere Jäger und du bist der kleinere und das, was du machst, ist alles Schiete, weil nur das, was ich mache, das Richtige ist. Ich glaube, davon müssen wir uns mal frei machen. Ich habe noch nicht gesehen, dass die Deutsche Umwelthilfe gegen Greenpeace irgendwie öffentlich zu Felde zieht oder dass NABU und BUND sich auseinandersetzen, wer jetzt von beiden der bessere Umweltschützer ist. Warum ist das nur bei den Jägern der Fall? Warum muss da jeder gegen jeden irgendwo so einen Längenvergleich vornehmen? Ich finde, das ist der Sache nicht zuträglich und ich halte es für absolut schädlich, dass wir uns in dieser Weise so auseinanderdividieren von uns aus. Also es ist ja kein Externe, der das mit uns macht, der uns trennt, sondern wir trennen uns intern selbst. Das gilt auch für die ganz vielen Verbände. Überall gibt es irgendwie einen Verband, der sich für was ganz Besonderes hält und Vereine und so weiter. Ganz egal, wo man sich engagiert. Wichtig ist, dass man sich engagiert und dass man, bevor man wieder über einen anderen Jäger etwas sagt und die ganz große Kritikkeule herausholt, erstmal darüber nachdenkt, ist das, wenn das jetzt ein Nichtjäger in der Großstadt liest, der Jagd zuträglich oder ist das der Jagd insgesamt abträglich? Und was ist denn wichtiger? Dass wir gemeinsam für die Jagd einstehen oder dass wir intern irgendwelche Längenvergleiche vornehmen? Das ist doch wirklich lächerlich. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir Jäger, ich habe das an vielen Gelegenheiten schon betont, die Einigkeit in den Vordergrund stellen müssen. Und wenn der eine was macht, dann kann man das trotzdem liken und man muss es nicht gleich kritisieren. Sondern man kann ja vielleicht auch mal sagen, oh ja, die machen auch eine tolle Arbeit. Vielleicht kann ich davon auch profitieren, indem ich mir Dinge abgucke. Vielleicht kann ich auch einfach mal mit denen zusammen was machen. Oder vielleicht können wir auch gemeinsam an unterschiedlichen Stellen auf dasselbe Ziel hinarbeiten. Und das wirklich, wenn es diese fehlende Einigung und Eintracht noch gibt, dann kann es den Jägern noch nicht schlecht genug gehen.
Die Sache ist, ich glaube, was hier ganz, 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 ganz viele Leute, glaube ich, auch verpassen ist, dass das für 99,9% das Jagen ein Hobby ist. Und dass das Hobby aber so viel, wie du das gerade auch sagst, negative Dinge mitbringst und ich das nicht verstehe. Hier gibt es bei uns in der Industrie in Deutschland, wie viele Leute, die den Beruf da drin haben, gibt es? Keine Ahnung, ich sag mal maximal vielleicht 5.000, die irgendwas, oder wahrscheinlich ist es die Hälfte davon, die wirklich, dass der Beruf ist. Aber die anderen 99%, da ist sehr, sehr viel, wie du das gerade gesagt hast, Konkurrenzdenken und ich denke, dass man das nicht tun sollte. Man sollte für die Sache einstehen. Man sollte auch nicht sagen, okay, jetzt zum Beispiel, weil der SCI, der grenzt sich jetzt von dem und dem ab, sondern man kann gemeinsame Projekte machen, man kann über viele Dinge gemeinsam nachdenken und ich denke, wenn alle an einem Strang ziehen, ist es auch viel besser, als wenn jeder da irgendwo an einem kleinen Seil selbst versucht rumzuruckeln. Wenn man da große Dinge bewirken möchte, schafft man das nur, wenn man viele Leute zusammennimmt. Und das ist auch, glaube ich, die Devise, so wie wir das auch jetzt gerade auf den SCI bezogen machen wollen, dass wir da auf die Dinge zusammen eingehen.
Ich bin ja nun viel in der Hauptstadt.
Ja.
Und auch mit vielen Politikern und auch Entscheidungsträgern aus der Verwaltung im Gespräch. Man soll nicht glauben, dass dort das Thema Jagd ganz oben auf der Agenda stünde. Es gibt in Deutschland zurzeit richtige Probleme. Äußere Sicherheit, innere Sicherheit, soziale Frage, Geld insgesamt, Investitionsrückstau und. Und das Thema Jagd mit all diesen Facetten, die wir für wichtig erachten, kommt irgendwo unter ferner Liefen.
Ja.
Insofern ist es wichtig, sich vielleicht nicht ganz so wichtig zu nehmen, sondern eben erst einmal zu Hause die Bude aufzuräumen und sich selber zu stärken, indem man eben auch Kenntnisse erwirbt über das, was es sonst so wunderbare Dinge gibt in der Jagd, sowohl in Deutschland, die eigenen Fertigkeiten im Schießen, die technischen Möglichkeiten, die Kenntnisse über die Biologie, über das Jagd- und Waffenrecht, über die Forst, aber auch den Klimawandel mit aufzunehmen, sich dann aber auch mal den Horizont zu erweitern, indem man mal ins Ausland fährt, um zu gucken, wie wird denn dort gejagt und nicht dort als Herr auftreten, als Master, um gleich zu sagen, wie die es zu machen haben, sondern vielleicht als Lehrling einfach mal hingeht und sich anguckt, wie es dort auch seit Jahrtausenden funktioniert und was man von dort mitnehmen kann. Und ich habe auch überhaupt keine Berührungsängste, wenn die Einstellungen dort andere sind. Man muss ja nicht jede Meinung teilen, aber man kann eben dort viel lernen.
Ein interessantes Thema ist ja auch zum Beispiel, ich sag mal so, Jagd in Spanien. Ich habe das jetzt auf mehreren Kanälen, die ich mir dort angeguckt habe, sind sehr, sehr viele Deutsche, die sich bei Spaniern über die Ethik der Jagd so ein bisschen auskotzen und da auch dann sehr, sehr viel Unruhe machen. Wo ich mir dann aber denke, sagen die Spanier was zu unserer Fuchsjacht, wie sie gemacht wird, oder zu der, was zu unserer Drückjacht oder alle möglichen Facetten. Und ich glaube, das Problem, was die Jagd auch einfach betrifft, und das ist das, was wir jetzt auch sagen mit dem Podcast hier, das letzte Jahr ist übrigens jetzt die 100. Folge, die wir machen, deswegen haben wir da auch sehr, sehr viele Persönlichkeiten kennengelernt, ist es, dass es hier Leute gibt, die begeistert mit dem Frettchen jagen. Und es gibt hier aber auch Leute, die begeisterten Elefanten in Afrika jagen oder die einen Markwa in Asien jagen. Und ich finde, wir sind hier eine Gemeinschaft und ich finde, dass der eine, der mit dem Frettchen ja gerne jagen geht, nicht den Asienjäger mit dem Markwa, der für sein Tier 250.000 Euro ausgibt, zu verurteilen hat und der andere auch nicht, weil es ist auch für jeden eine andere Möglichkeit und jeder hat an anderen Perspektiven dieses Hobbys, ich betone das auch nochmal, Hobby, was wir hier machen, hat daran Spaß. Und
entschuldige, wenn ich dir da ins Wort falle, jeder kann ja auch seine Meinung haben. Ich will das überhaupt gar nicht kritisieren, wenn man wiederum kritisch ist gegenüber einer Auslandsjagd. Oder wenn man kritisch ist gegenüber anderen Jagdarten.
Ja.
Aber man muss ja nicht gleich diese Kritik so auf den Markt schmeißen, genau,
ja, dass man dem anderen damit gleich auf die Fresse haut.
Und das auch noch für, das muss man sich ja auch überlegen, wenn man das tut, es lesen auch Leute, die nichts mit der Jagd zu tun haben und die dann auch denken, oh nee, das ist jetzt aber vielleicht richtig doof, was sie da machen und das gehört sich nicht und engagieren sich dann gegen die Jagd, was das angeht. Und das ist ja genau das Thema, was wir da haben, dass wenn wir da gegen jemanden feuern, jetzt zum Beispiel, das war ja auch der Verbot mit der lebenden Ente, kann ja jeder drüber denken, wie er möchte. Das gibt es, glaube ich, auch in der gesamten Jagdwelt, gibt es da gespaltene Meinung über das Thema. Aber ich würde jetzt zum Beispiel nie öffentlich das Ganze schlecht reden, weil da gibt es so viele Dinge, die bei uns, wenn wir das nach außen kommunizieren, dass das nicht gut ist für uns selber. Ja. Oder das nach außen hin, sagen wir mal, uns schlecht machen. So meine ich das.
Die Amerikaner würden wieder sagen, right or wrong, my country.
Ja.
Ja. Wir müssen eben sagen, richtig oder falsch, wir halten als Jäger erstmal zusammen. Und es ist auch in meiner anwaltlichen Praxis, wenn dort ein Jäger einen Fehler macht, das haben wir aber in anderen gesellschaftlichen Bereichen zum Teil auch, dann wird nicht geguckt, wie können wir diesem helfen oder wie können wir diesen Fehler wieder gut machen, sondern es wird erstmal mit dem Finger auf denjenigen gezeigt, der den Fehler gemacht hat. Aber man merkt dann nicht, dass dieser Finger, mit dem man auf andere zeigt, auch im nächsten Moment auf einen selber zeigt und auf uns alle zeigt. Und deshalb ist es wichtig, auch wenn mal irgendwo einer über die Stränge schlägt, wenn einer einen Fehler begangen hat, dass man den nicht ausgrenzt, sondern dass man viel mehr im Vorhinein gemeinsam durch Bildung und andere Gemeinsamkeiten feststellt, wie man solche Fehler verhindern kann. Und wenn so ein Fehler passiert ist, dass man den auch innerhalb der Jägerschaft erst einmal bearbeitet, bespricht, löst. Und dieses Ganze, oh, ich zeige den an, der hat dieses oder jenes gemacht. Oder wenn dann Leute bei irgendwas erwischt werden oder in der Öffentlichkeit an den Pranger gestellt werden, dann wird sich erstmal distanziert davon, weil man natürlich nicht damit zu tun haben möchte und damit nicht in Verbindung gebracht werden möchte. Aber ich glaube, es ist viel wichtiger, dass wir mehr Einigkeit in den eigenen Reihen produzieren, als dass wir immer alles gleich auf dem offenen Feld tragen und austragen müssen. Das freut nur die Gegner der Jagd und das macht sie stärker uns gegenüber, das macht uns schwächer. Da können wir Millionen für irgendwelche Werbeaktivitäten ausgeben. Da wird ein Skandal gemacht und schon ist das Geld wieder verpufft und die Wirkung hat sich dann ins Gegenteil verkehrt. Also und das muss jetzt auch wir waren ja bei den Governmental Affairs, also bei, dem Lobbyismus für die Jagd, dem Lobbying, auch klar sein, wenn es also um internationale Artenschutzdinge geht, wenn es um internationalen Tierschutz geht, wenn es aber auch darum geht, dass deutsche Jäger im Ausland jagen können dürfen. Nimm mal die Auswirkungen für die Jagd, fürs Waffenrecht zum Beispiel. Es gibt einige Behörden, die sagen, man braucht als deutscher Jäger keine Büchse im Kaliber 375 Holland und Holland Magnum, weil es in Deutschland keine Tiere gibt, die damit erlegt werden. Aber es gibt natürlich das Bedürfnis für einen Jäger, der ins Ausland fährt, mit so einem Kaliber auf starkes Wild zu jagen, weil das für starkes Wild gerade in Afrika das kleinste zugelassene Kaliber ist. Und eben nicht die 9,3. Das hat auch historische Gründe. 9,3, deutsches Kaliber, 3,75, englisches Kaliber. Und die Engländer hatten eben in den Kolonien das Sagen und haben das international dort festgeschrieben. Und damit muss man sich ja international, aber auch hier in Deutschland beschäftigen. Eine Vereinigung, die sich um die Angelegenheiten in Deutschland kümmert, die interessiert das weniger. Die sagen, ja, nee, deutsches Wild brauchen wir damit nicht zu schießen, aber eine Vereinigung wie der Safari Club International, der hat natürlich schon ein Interesse daran, dass die Mitglieder auch morgen noch in anderen Ländern auf die Jagd gehen. Und wenn du eben auch gegenüber deutschen Behörden argumentierst, wir machen auch einige so Ausfuhrverfahren und so, dass man eben auch sagt, warum braucht in Afrika jemand eine Büchse in dem und dem Kaliber? Kann der die nicht missbrauchen als Scharfschützengewehr, dann kann man eben sagen, nein, die braucht man, um auf diese Distanz eben so schweres Wild weitgerecht und damit tierschutzgerecht zu erlegen und nutzen zu können. Und da muss man das doch nicht alles verteufeln und kritisieren, sondern eben auch sachlich begründen. Und da gibt es Interessen, die deutsche Jäger haben, die über das heimische Wild und die Hege vor Ort hinausgehen. Und dafür ist so ein Safari-Club international natürlich genau das Richtige. Und es ist eben auch richtig, um international das Bewusstsein für die Jagd gemeinsam zu schärfen und zu stärken und gemeinsam an der richtigen Position anzusetzen. Denn das internationale Bewusstsein in Zeiten, wo wir über TikTok und Instagram und andere Dinge unsere Informationen holen, die hört ja nicht an der Bundesgrenze auf.
Überhaupt nicht.
Und insofern ist es wichtig, dass man sich international noch besser vernetzt und nicht nur europaweit, sondern wirklich weltweit, so wie das der Safari Club International ja macht.
Wir sind zum Beispiel nächste Woche ja auch in Katar. Also wenn der Podcast online ist, müssten wir dann in Katar praktisch sein. Dort ist eine Jagdmesse, gerade was auf Falken spezialisiert ist und auch internationale Jagd. Und am Wochenende ist dann der Galaabend vom Safari Club International Mittlerer Osten, Middle East.
In den USA.
Genau. Der ist dort vor Ort. Dort werden Versteigerungen gemacht. Dort werden die ganzen Projekte alle vorgestellt, die praktisch mit ihrem Chapter machen und wo das Geld bei denen hinfließt. Was ganz interessant ist, das Geld von diesen Gala-Events, dort müssen Einnahmen davon müssen gespendet werden, das ist vorgeschrieben und das muss gespendet werden an entweder humanitäre oder Wildtierprojekte, die man dort machen kann, das können wir uns dann selbst aussuchen, das heißt wir können uns mit unserem Chapter in Germany, in Deutschland können wir uns dann auch aussuchen, wo das Geld praktisch reinfließt und in welche Projekte wir das Ganze machen. Da wir jetzt gerade erst angefangen haben, ist das noch nicht das Akuteste, müssen erstmal gucken, dass wir Mitglieder haben, die sich auch engagieren wollen. Aber was ich eben noch sagen wollte, das ist mir ganz wichtig, dass das Ganze anfängt. Zum Beispiel ist für mich ein Thema, was wir immer wieder haben, ist Jungjäger. Ich habe jetzt einfach auch oft mitbekommen und auch viel oft oder sehr oft wird uns auch geschrieben, dass es für die meisten keine Jagdmöglichkeiten gibt und dass sich die Leute da auch so ein bisschen querstellen, um Jungjäger mitzunehmen, weil die könnten Beute machen und könnten was erlegen und könnten einem was wegschießen etc. Aber am Ende des Tages ist man ja, wenn man den Jagdschein gemacht hat, hat man es zwar einen Jagdscheininhaber, aber ich sag mal, mit der Jagd lernt man. Wenn ich jetzt überlege, ich habe jetzt 10 Jahre den Jagdschein, was ich am Anfang gemacht habe und wie ich am Anfang zur Jagd gegangen bin und wie ich heute mit dem Ganzen umgehe, ist ein Unterschied. Und das kommt einfach über die Erfahrung und über die, sagen wir mal, die Bildung, die dann da auch dabei ist. Und das kommt auch viel von anderen Jägern, bei denen man sich was abguckt. Und da fängt es an bei den Jägern, die, sagen wir, auf dem Entenstrich kannst du dann lernen, wenn du das noch nie gemacht hast. Und deswegen finde ich das sehr, sehr wichtig, dass man auch gerade jungen Jäger, und damit meine ich jetzt nicht junge Jäger, sondern allgemein Leute, die gerade einen Jagdschein gemacht haben, unterstützt, den zeigt, um was es bei der, sagen wir, in der Jagd auch ankommt und die Werte dort auch vertritt. Weil du hast eben gesagt, es werden Fehler gemacht, aber es werden weniger Fehler gemacht, wenn man auch tatsächlich mehr Praxis bei dem Ganzen hat. Natürlich, in der Praxis passiert auch immer oder kann immer was passieren. Aber ich denke, dass wenn mehr Möglichkeiten gegeben werden, und da bin ich auch einfach, dann appelliere ich auch an viele, viele Revierinhaber und an Leute, die Möglichkeit haben, da auch einfach mal was zu machen, mal ein Ansitzwochenende zu machen. Das muss ja nicht jeder ein Hirsch schießen, aber man kann auch zum Beispiel ein Fuchsansitzwochenende machen und kann sich dann was überlegen, sodass man die Jungjäger zum Beispiel da hat. Das ist zum Beispiel eins der Themen, was mich jetzt in Deutschland einfach interessieren würde, weil das ja genau da anfängt. Das ist die Bildung von dem Ganzen.
Also ich finde, da sollte man noch eher ansetzen. Also, dass man die Leute gleich auf so ein Ansitzwochenende einlädt. Gibt ja auch so Angebote, Ansitzwochenende für Jungjäger und so. Es ist gut. Noch schöner wäre, wenn man gemeinsame Hegemaßnahmen erstmal machen
natürlich
würde. So haben wir
also damals. Das war einfach gemeint, dass man die Möglichkeit überhaupt gibt, irgendwo was zu machen. So.
Ja, also aber auch schon eher ansetzen. Also dieses wirklich wild erlegen, das ist ja so ein Bruchteil des Ganzen. Und wenn du einem Jungjäger das eben an die Hand gibst, du darfst jetzt erstmal bei mir jagen, dann wird Jagen reduziert auf Tiere erlegen. Aber das ist ja viel, viel mehr. Und ich habe ja in meinem Buch Der kleine Jägerknigge auch von einem Fall geschrieben, wo wir dann so einen Jungjäger hatten, der erstmal so klein anfangen sollte. Und das war ihm alles nicht genug. Und da er viel Geld hatte, ist er dann nach Ungarn gefahren und hat dort 3 1A-Hirsche in 5 Tagen erlegt. und hat wohl wissend mich auch nicht zum Totrinken eingeladen, weil er wusste, dass ich das richtig Schiete finde. Und als ich das da mitbekommen habe, war dann für mich aber auch das Thema irgendwie erledigt, weil ich brauche jetzt nicht mit so einem Konsumjäger zusammen zu sein und dem die Natur zu erklären, wenn es ihm nicht um das Verstehen der Natur und den Einsatz für die Natur geht, sondern nur darum, irgendwelche Trophäen an die Wand zu nageln. Und das ist Jagd nicht. Und das ist wichtig, ja, eben auch im Rahmen solcher Auslandsjagden einfach mal zu sagen, was das bedeutet. Das ist nicht einfach so, da kommt jetzt der White Hunter nach Afrika und zeigt den Leuten mal, was man mit Geld alles machen kann. Sondern ich gehe da als Lehrling hin und lerne dort, wie dort Jagd funktioniert und wie dort Jagd der Ernährung hilft, der Natur hilft, der Wirtschaft hilft, der Entwicklung der Länder hilft und, und. Ich finde auch, Jagdreisen sind ein wichtiger Bestandteil von Entwicklungshilfe, wenn man das so sagen darf.
Ja.
Auch das darf man nicht vergessen und das darf man nicht ausblenden. Also es sind nicht nur Fahrradwege Entwicklungshilfe, sondern es können eben auch die Förderung von Jagdreisen Entwicklungshilfeprojekte sein und darüber hinaus sogar noch Völkerverständigung und ein Austausch der Kulturen. Und wenn du das jetzt auch eben siehst, gerade war wieder in der Diskussion, die Verbrechen der Kolonialzeiten in Namibia, die Verbrechen an den Herero und an den Namas. Und wenn du dann mit diesen Menschen dort auf der Jagd bist und denkst, ja, hier waren mal Deutsche, die haben euch sowas angetan, haben euch da in die Wüste getrieben, euch da verdursten lassen. Wie demütig man dann wird. Ja. Ja, da bringt ja so ein Besuch in irgendeiner Gedenkstätte hier viel weniger, als dort der Austausch mit den Leuten, deren Vorfahren es überlebt haben.
Was ich aber so interessant bei diesem Thema finde, ist, wir unterschätzen das auch, was die an Leistung bringen. Wenn du zum Beispiel mit dem Buschmann oder auch mit dem Herero da jagen geht, ja, und du läufst jetzt mal, sag mal, 3 Kilometer geradeaus. Es ist jetzt nicht böse gemeint, aber keiner von diesen Menschen, die ich jetzt aus Europa mit hatte,
außer mir natürlich,
würde das Auto zurückfinden. Ja, das meine ich jetzt mal vollkommen ernst.
Also ich hatte eigentlich gedacht, dass dein Satz jetzt damit weiterginge, dass du sagst, würde da überhaupt Schritt halten können. Wenn die dann also schon mal loslegen,
die sind ja sehr gediegen tatsächlich. Also die sind ja, die können ja auf dem Boden, das ist wie die Sonntagszeitung lesen. Ich denke mir da immer, wenn du da, weiß ich nicht, hinter so einem John herläufst, ja, und der sagt ja, hier war der
Kuh. Hermann.
Oder auch Hermann, oder wir haben, Gottfried hatten wir, Gottlieb, alle möglichen coolen Namen. Dann läufst du da die ganze Zeit hinterher, so 2 Stunden, und du denkst die ganze Zeit, ganz ehrlich, ne, der verarscht dich. Hundertprozentig, ja. Mhm. Der hat gar keine Ahnung, was er da macht, weil du guckst da auf den Boden und du siehst da deine Steine. Das ist so, als würdest du hier so ein paar Würfel schmeißen und würdest sagen, ja, morgen gibt's Regenwetter, ja. So, der sieht da dann seine Steine und sagt, ja, der Kudu hat hier gestanden. Guckt da so auf den Boden und denkt nur so, ja, genau. Und dann läufst du noch 1 Kilometer weiter und dann steht da auf einmal so ein 60-Inch Kudu-Bulle vor dir. Und wo er dann vorher gesagt hat, der ist sehr groß, der ist sehr stark. Und du denkst dir die ganze Zeit, das kann nicht sein. Aber dann kommst du da an und dann denkst du dir, ist das krass, weil die haben Fähigkeiten und die haben das gelernt, die haben das von klein auf gelernt, wie man da mit dem Ganzen umgeht, und wir können das nicht, wir sehen das nicht. Du hast am Anfang gesagt, die haben keine Hunde, klar, ein paar Farmen haben das, aber ich sag mal, der größtenteils wird auf der Fährte gemacht, und das ist einfach gigantisch, wenn du dir diese Leute anguckst, wie die mit der Natur auch umgehen können und wie die auch selber jagen. Bogenjagd zum Beispiel, auch da ein Thema, ist super interessant, weil das sind die dich auch wirklich auf 25 Meter an dieses Tier ranbekommen. Dauert natürlich seine Zeit, man muss dafür sehr viel arbeiten. Könnt ihr euch in den Film bei Henrik Lott, könnt ihr euch das mal angucken, wie viel man dafür schuften muss, um Bogen zu jagen. Aber das ist einfach gigantisch interessant. Und ich finde das einer der wichtigsten Aspekte tatsächlich. Deswegen jetzt auch zum Beispiel Reise nach Tadschikistan und Usbekistan, was wir machen. Ich möchte gerne wissen, wie die Leute dort vor Ort leben. Ich möchte wissen, wie die mit dem Wild umgehen. Wir haben auch eine interessante Podcast-Folge gemacht über Markhor in Tadschikistan. Ist wahrscheinlich somit das teuerste Säugetier, was man jagen kann im Moment. Markhor. Und wie die Dörfer angefangen haben, dieses Tier zu schützen, weil es einen Wert bekommen hat. Übrigens, da auch durch Verbände erschaffen worden, diesen Wert von diesem Tier hochzubekommen, sodass das Tier nicht gewildert wurde für Fleisch, sondern dass ein Jäger kommt. Dieser Jäger jagt dieses Tier auf einer besonderen Art und Weise, wird von den Leuten in dem Dorf oder die in dem Dorf ansässig sind, geführt. Die bekommen natürlich dafür einen Lohn, bekommen am Ende das Fleisch und es ist viel mehr Geld da, als wenn man dieses Tier einfach vorher gejagt hätte. Es ist nicht nur in Afrika, es sind in Borneo, überall, wo man, überall, wo wirklich, wo es um Wildtiere geht und auch die Jagd dort möglich ist. Das sind Sachen, das kann man sich gar nicht überlegen, auch wo das überall ist. Da ist Afrika, ist da tatsächlich, das ist, ich sag mal so, für uns jetzt hier in Deutschland ist Afrika natürlich immer so ein Thema, einfach weil wir dahin verbunden sind. Namibia sind viele Deutsche, es ist das Einfachste, glaube ich, auch dahin zu fliegen von Frankfurt, Direktflug über Nacht. Aber es gibt da Papua-Neuguinea und was weiß ich was alles, so Salzwasserkrokodile. Das ist schon, es gibt so viele Facetten von Jagd, das ist unglaublich.
Wir haben bei uns in der Nachbarschaft das Jagdmuseum Wulff. In Örrel bei Hankensbüttel. Kennen wenige Leute. Das ist der Erfinder des Kronkorkens gewesen.
Okay.
Und dieser Erfinder des Kronkorkens hat sein Geld dann verwendet, um die ganze Welt zu erkunden, auf die Jagd zu gehen und die Trophäen dort in einem eigenen Museum auszustellen. Und wenn du dort mal hingehst, dann siehst du, wie facettenreich Jagd sein kann, wild sein kann. Und man kann ja unterschiedlicher Auffassung sein, ob man nun mit der Kamera jagt oder mit der Büchse, kann ja jeder seine Meinung haben. Aber das, was ich auf den verschiedenen Auslandsreisen erlebt habe, wie dort mit Wild und seinem Wildbret umgegangen ist, können wir uns hier in Deutschland und in anderen Teilen Mitteleuropas davon eine Scheibe abschneiden. Da wird nicht ein Gramm weggeschmissen. Da wird alles verwertet, da wird auch nicht schlecht aufgebrochen, wie bei unseren Drückjagden zum Teil. Da wird auch nicht lange gewartet, bis man es aufbricht. Da wird auch nicht gewartet, bis die Schutzbarriere des Darms durchlässig ist und alle Darmbakterien dann auf die Filets kommen, sondern das Wild wird sofort verwertet und es wird jedes Gramm verwertet, weil es wertvoll ist.
Alles.
Alles. Und das auch nach sogar europäischen Hygienestandards, HACCP, kann man sagen, haben die da erfunden. Also es ist wirklich traumhaft, wie dort eben das Wild auch wertgeschätzt wird, weil es was wert ist. Und so wie du sagst, wenn dann eben auch eine Tierart besonders wertvoll ist, wird es eben auch geschützt. Und dazu können man eben auch mit so einem Safari-Club international beitragen. Und wir müssen auch die Auslandsjacht herausholen aus diesem Image, das sei irgendwas für dekadente Leute, die zu viel Geld haben und nicht wissen, wohin damit. Die dann im Ausland auf dicke Hose machen wollen. Ich nochmal, für mich ist das wichtig, fremde Kulturen kennenzulernen, fremde Natur kennenzulernen, den Umgang der Kultur mit der Natur kennenzulernen und eben auch so einen Teil und Beitrag zu leisten für die Völkerverständigung und einfach mal zuzuhören, nicht immer gleich die Meinung rauszubringen, sondern vielleicht auch mal sich einfach mal anzugucken, anzuhören, was andere zu sagen haben, anzugucken, wie andere leben, wie andere damit ihre Erfahrungen gemacht haben, wie andere damit auch überleben. Denn der Strom kommt nicht aus der Steckdose und das Fleisch nicht aus dem Supermarktregal. Und diese Verbundenheit zur Natur haben Jägerinnen und Jäger in Deutschland, haben sie international. Und das zusammenzubringen, ist eine großartige Sache vom Safari Club international. Und wenn wir das jetzt in meiner Position innerhalb des Verbandes an die Politik heranzubringen. Ich habe, wie gesagt, die ersten Termine in Berlin schon absolviert und werde demnächst noch sehr viel öfter in Berlin sein, um eben dieses Thema noch voranzubringen und entsprechende Gespräche zu führen. Ja, und würde mich freuen, wenn eben auch viele Jägerinnen und Jäger aus Deutschland dem Safari Club International beitreten würden, damit wir eben sagen können, wir sind eine starke Gemeinschaft auch in Deutschland. Und wenn andere institutionelle Förderungen haben wollen, dann kann man natürlich sagen, ja, wir sind auch da. Aber darum geht es gar nicht um irgendeine finanzielle Förderung. Das ist ja ehrenamtlich, was wir hier machen. Und der Einsatz für die Natur international ist da, weil wir sie wertschätzen. Nicht nur, weil wir so hohe Ansprüche an uns selbst haben, sondern weil wir auch tatsächlich diesen Nutzen darin sehen Und insofern.
Und ein Teil davon sind.
Auch ein Teil davon sind, ja.
Ja. Eine Sache würde ich gerne noch sagen, du hast das eben von dem Museum erwähnt, finde ich zum Beispiel total interessant, wusste ich tatsächlich nicht, dass es da ist, würde ich mir gerne angucken. Die Amerikaner zum Beispiel sind uns da, glaube ich, einiges voraus, in jedem Cabelas, in jedem großen Jagdladen sind wie kleine Museen mit drin. Wenn man hier zum Beispiel in so einen Bass Pro Shop reingeht, dass jeder Fisch, den du ungefähr auf der Welt irgendwo fangen kannst, ist dort präpariert und kannst du dir angucken, genauso wie jede Trophäe. Das ist von, wenn wir zum Beispiel mal in Dallas, das ist, glaube ich, einer der größten oder zumindest in denen, wo ich drin war, oder auch zum Beispiel in Memphis, in der Pyramide, oder ist sie in Memphis oder in Nashville, ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, es ist Memphis. Da sind Museen drin, Christian, da sind 2000 Präparate von Tieren, wo wir beide noch nie was von gehört haben. Und da stehst du da vorne und denkst dir so, wo kann man das jagen und was ist die Geschichte hinter diesem Tier? Und das ist, finde ich, sowas von interessant, weil man da, wir haben so einen kleinen Horizont von dem, glaube ich, was möglich ist und was es auf der Welt gibt. Und deswegen, du hast gerade über die Kulturen gesprochen. Man lernt auf jeder Reise, ich bin sowas von gespannt, auf den Osten, Tadschikistan, Usbekistan, mit Pferden reiten, Kasachstan, sind sie jetzt auch gerade unterwegs, was man dann macht und wie man dann Flycams abends errichtet und wie man dort dann schläft. Geil stelle ich mir das jetzt nicht vor, sagen wir mal von der Unterkunft, aber ich weiß es nicht, vielleicht ist ja auch einfach die Möglichkeit und die Leute, die dann dabei sind, vielleicht ist das so umwerfend, dass es da gar nicht drauf ankommt.
Die Wehrpflicht wird ja jetzt wieder eingeführt, du könntest dich ja nochmal melden, bei uns hieß das früher nicht Flycamp, sondern Biwak.
Ja.
Ja, und wir haben das manchmal gerne gemacht, es war ziemlich kalt, wir hatten dann auch so einen Ofen, dann ist dann die Isomatte am Ofen angeschmort, hatten wir auch. Wir mussten uns dann zum Spatengang abmelden. Könnt euch vorstellen, was das bedeutet, weil es natürlich da auch kein Campingklo gab. Und das sind Erfahrungen, die man hier schon mal gemacht hat. Und ich weiß nicht, welcher Generation du jetzt angehörst, YZ oder
ich bin so? Ich bin 93, ich weiß gar nicht, was es ist.
Ihr könnt das ja nun auch nochmal erleben und diese Dinge dann in der Natur nachempfinden. Ich lade dich gerne einmal zu mir ins Revier zu kommen, nicht nur um dann in der Nachbarschaft auch dieses Jagdmuseum sich anzusehen, sondern auch mal so ein Biwak zu machen. Dann kannst du auch einen Schlafsack und eine Isomatte mitbringen und kannst dann dort, wo die Wölfe ihre Fährte ziehen, dann auch unter freiem Himmel übernachten.
Da würde ich jetzt gerne noch mal einmal was fragen. Du hast bei dir auf dem Profil ein Foto hochgeladen, ich glaube letzte Woche war es, von einem Schaf von dir. Da würde ich vielleicht noch mal gerne, wenn das okay ist, dass du da noch mal einmal was zu sagst, weil ich glaube, das ist ja auch noch mal akut und ich glaube, die liegt dir auch noch so ein bisschen auf der Seele, oder?
Ja. Ja, also wir haben als Familie einen landwirtschaftlichen Betrieb und dort haben wir auch ein paar Schafe. Und mein Schwager und meine Schwägerin kümmern sich um diese Schafe und haben die zum Teil auch mit der Hand aufgezogen. Und die sind in so einem ehemaligen Bundeswehrareal, also ein klassischer Bundeswehrzaun drumherum. Unter diesem Bundeswehrzaun hat sich ein Wolf oder mehrere Wölfe durchgegraben und haben dann eben auch mehrere Schafe, die zum Teil 75 Kilo wogen, umgebracht, nicht alle aufgefressen, sondern einfach zum Teil nur umgebracht. Und meine Schwägerin hat nicht nur den ganzen Tag, sondern auch die ganze Nacht durchgeweint, weil ihr das so das Herz gebrochen hat. Und da ist sie nicht die Einzige. Ich habe gestern mit einem Freund telefoniert, mit dem ich eingeschult worden war. Bei dem war das auch direkt am Haus mit den Schafen. Seine Kinder weinen, weil die Schafe jetzt tot sind und Wölfe eben überhaupt keine Scheu mehr haben, bei uns in der Lüneburger Heide in die Dörfer zu gehen und dort alles mitzunehmen, was sich ihnen bietet. Lamas sind dort neulich angefressen worden. Die waren noch nicht tot, dann werden schon die Rippen angefressen, werden die Keulen aufgefressen und wenn man sich das so anguckt, es ist wirklich furchtbar, was zurzeit stattfindet. Die Berner Konvention ist geändert, die FFH-Richtlinie ist geändert. In Deutschland ist die FFH-Richtlinie noch immer nicht 1:1 umgesetzt wie in anderen europäischen Ländern. Das heißt, die Freiheiten, die die FFH-Richtlinie eigentlich bietet, sind im nationales Recht noch nicht umgesetzt worden. Ich habe neulich Gespräche in Berlin geführt, es sei vorbereitet. Das heißt auch, die Übernahme aus § 45 und 45a Bundesnaturschutzgesetz dann in das Bundesjagdgesetz sei in Vorbereitung. Aber dort, wo es geht, wird natürlich mit angezogener Handbremse irgendwie gearbeitet. Und das ist immer noch ein Problem. Also wenn wir Dinge lösen wollen, und das hat man eben ja gesehen an anderen Fragen, an der Zeitenwende zum Beispiel, wenn man Dinge lösen will, dann kann man das innerhalb einer Woche im Bundestag und Bundesrat machen.
Ja.
So, um das mal klar zu sagen, also wenn die Politik dieses Thema lösen will, dann kann sie das innerhalb einer Woche durch Bundeskabinett, Bundestag und Bundesrat durchschieben.
Da ist dein Punkt, wofür du da bist. Christian, vielen, vielen Dank, dass wir über das Ganze sprechen konnten. Ich glaube, das ist ein guter Start, um dich da auch einfach mal in der Funktion vorzustellen, was du da machst. Christian hat es eben schon gesagt, wir würden uns natürlich sehr über Mitglieder freuen. Das Einfachste ist, die Internetseite wird im Moment gebaut, sollte jetzt auch in den nächsten Wochen fertig sein. Ist im Moment, wenn ihr uns bei Instagram schreibt, SCI Germany, dann machen wir
SCI, kann man auch sagen.
SCI Germany, Germany.
Das reimt sich auch, SCI Germany.
Ja. Wenn ihr uns da schreibt oder bei Instagram, also oder direkt bei Instagram, dann können wir gerne einen Termin machen oder beziehungsweise ein Telefonat, und dann sollte dem Ganzen da auch nichts im Wege stehen. Wir freuen uns über jedes Mitglied, was Lust hat, bei uns mitzumachen und sich das für das Ganze zu engagieren. Und ich denke, dass jetzt auch in der nächsten Zeit wir hier noch andere Funktionäre von dem Ganzen vorstellen und dass wir da was schaffen, was es so noch nicht gegeben hat. Und da bin ich auch einfach froh, dass wir das gemeinsam angehen. An dieser Stelle auch vielen, vielen Dank, dass du das machst, ehrenamtlich, und dass wir das zusammen machen.
Ja, vielen Dank, lieber Max. Ich freue mich, mit den Freunden und für die Jagd und für die Natur auch in der Hauptstadt tätig zu sein. Und wenn man dann eben alte Bekannte dort trifft, die heute an entsprechender Stelle wirken, dann ist das eben auch dort an historischer Kulisse nicht unangenehm. Und es freut mich natürlich ganz besonders, hier einen Beitrag leisten zu dürfen.
Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen, und schreibt uns gerne, wenn ihr beitreten wollt.
Vielen Dank für die Teilnahme heute an der 100. an der Jubiläumssendung.
Da habe ich mir den besten Gast eingeladen.
Danke, Max.
Dankeschön.